Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse.
Hey ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, aber lasst uns auch mal Krill und Natalia einen ganz, ganz tollen Applaus geben. Hey, es ist so Hammer, dass ihr wieder da seid. Ich liebe euch, ich liebe es, euch Gottesdienst zu feiern. Also schön, dass ihr wieder am Start seid mit euren Familien und Kindern und auch, dass ihr euch so gut erholt habt. Hey, ich habe die Ehre, heute predigen zu dürfen und ich will dich auch ganz herzlich begrüßen, gerade wenn du zum ersten Mal da bist, aber auch vielleicht zum ersten Mal über den Livestream zuguckst. Mein Name ist David Hesse, ich bin 36 Jahre alt, ich weiß, kaum zu glauben, und ich bin Teil des Lead-Teams und ich darf heute unsere Reihe Sommer in der Ecclesia weitermachen. Wir haben da verschiedene Predigten gehört, wenn du die letzten Wochen schon dabei warst, es waren echt richtig gute Sachen dabei. Ich will dich voll ermutigen, auf die Homepage zu gehen, ein paar Sachen nochmal nachzuhören. Aber vor allem will ich dich so herausfordern heute. Hey, wir leben gerade in einer Zeit, in der wir ganz, ganz stark umkämpft und herausgefordert sind. Alles wird hinterfragt, alles wird neu definiert und es herrscht so der Gedanke, hey, nur weil Sachen früher einmal so auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wurden, heißt es nicht, dass sie weiterhin so bleiben. Alles wird irgendwie neu definiert. Werte werden definiert, Familie wird definiert, Sprache, Begrifflichkeiten, Sex, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen. Und nichts bleibt irgendwie verschont. Und auch in der Kirche wird dieser Einfluss so sichtbar. So das Mantra von heute ist, was so alle irgendwie versuchen zu leben um uns herum ist, hey, alles muss erlaubt sein. Du darfst dir alles machen, solange es mich nicht einschränkt und mich irgendwie stört. Na hey, wenn es dir hilft, ja dann tu es. Wenn es dir hilft und wenn es dich weiterbringt, dann tu es. Solange es dir gut tut und mich nicht stört, aber schreib du mir auf gar keinen Fall vor, was ich glauben soll oder was ich zu tun habe. Du kannst an eine Sache glauben und Dinge auf eine Art und Weise machen, aber ich mache Sachen auf meine Art und Weise, ich glaube an was anderes und ich lebe auf eine andere Art und Weise. Und so geht es uns auch als Christen. So Leute sagen, ja okay, du kannst ja an einen Gott glauben, aber ich glaube an was anderes. Und der Titel der Predigt heute ist, wenn du den Gottesdienstzettel mit dabei hast, will ich dich voll ermutigen, die Notizen zu machen. Der Titel der Predigt heute ist Jesus allein. Und das ist eine steile Ansage, so, weil Jesus allein der Weg zu Gott ist. Er ist der Weg zum wahren Leben. Jesus ist der Schlüssel zu einem Leben, was funktioniert und zu einem Leben in Fülle. So, und die Kultur aber um uns herum, damals wie heute auch, die hat ein Riesenproblem damit, mit dieser Aussage. Die hat ein Riesenproblem damit, mit einem Absolutheitsanspruch. Und deine Arbeitskollegen, deine Freunde, vielleicht sogar deine Familie, die schauen kritisch darauf, wenn man sagt, okay, es gibt einen Weg zu Gott, es gibt Jesus allein und es kann sein, dass dich dieser Titel nicht stört, aber Leute um dich herum schon. Und ich möchte heute darüber reden, dass es einen Weg zu Gott gibt. Es gibt einen Weg in den Himmel, einen Gott und eine Wahrheit. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, hey, David, wie kannst du das behaupten? Hey, ich bin hier eingeladen worden, aber jetzt kommst du mit sowas? Das ist doch sowas von altbacken und outdated. Das hat man früher geglaubt. Aber jetzt, du weißt doch, dass es nicht sein kann. Hey, ich glaube ganz fest daran. Ich will dir einmal beweisen, so anhand der Bibel, warum ich glaube, dass Jesus der einzige Weg ist. Nur weil die Bibel redet total deutlich darüber. Sie benutzt eine sehr deutliche Sprache. Und immer dann, wenn sie deutlich wird, wenn die Bibel deutlich wird, dann wird es für uns manchmal so ein bisschen unangenehm. Und ich möchte mit euch mal zu Anfang zwei Bibelverse anschauen aus dem Johannesevangelium. Und zwar steht in Johannes 1, in Versen 1 bis 4, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, der war am Anfang bei Gott. Und damit ist mit dem Wort ist Jesus gemeint. So, durch ihn, durch Jesus ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und dann lesen wir in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Das heißt, Jesus, der Gott war, der das lebendige Wort war, der wurde Mensch und er lebte dann unter uns. Und Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der von Gott, dem Vater, kommt. Die Bibel sagt hier an dieser Stelle, dass Jesus Gott ist. So, und dass er von vor allem Anfang war und dass er bei allem dabei war. Jesus ist Gott, dem Vater, in allem gleichgestellt. Und er war auch am Anfang bei der Schöpfung dabei. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte der Schöpfung, wie sie in der Bibel steht. Da geht es darum, Gott hat die Welt geschaffen, das Universum. Dann hat er den Garten Eden geschaffen. Alle Tiere, alles, was wir sehen, alles Leben. Und dann hat er Adam und Eva geschaffen. Und als er so gesagt hat, hey, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bild, sagt Gott da, dieses nach unserem Bild, das bezieht sich auf ihn, auf Jesus und den Geist Gottes. Das bezieht sich auf die Gottheit. Und er sagt, Jesus war von Anfang an mit dabei. Und vielleicht wisst ihr es, Adam, der Mann, wurde geschaffen und dann hat Gott ihn in einen tiefen Schlaf fallen lassen, als er gesehen hat, dass es nicht gut ist, dass er alleine ist, hat dann eine Rippe aus seiner Seite genommen und dann aus dieser Rippe heraus die Frau Eva geschaffen. Und dann haben sie gelebt. Und diese Geschichte, wie gesagt, vielleicht kennst du sie aus dem Kindergottesdienst, aber ich will dir ganz kurz von dem kleinen Johnny erzählen, der die Geschichte zum ersten Mal gehört hat. Er war auch im Kindergottesdienst und er hört über die Schöpfung, er hört über Gott, über den Himmel und die Erde und dann auch über den Menschen. Und als die Person im Kindergottesdienst dann Johnny erklärt, hey, Gott hat Adam so einschlafen lassen, dann hat er aus seiner Seite heraus eine Rippe genommen und hat daraus dann Eva gemacht, da war er fassungslos. Er saß da mit weit aufgerissenen Augen und hat sich die Geschichte angehört und musste sie dann verarbeiten. Und so ein paar Tage später in der Woche hat er ganz große Bauchschmerzen. Er lag so auf dem Sofa und seine Mutter kommt zu ihm. Hey, mein Schatz, was ist los mit dir? Was hast du? Und Johnny sagt, oh Mama, ich habe so große Bauchschmerzen. Und sie sagt, oh, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Und er sagt, ja, Mama, ich habe so große Schmerzen. Mama, ich glaube, ich bekomme eine Frau. Ich weiß, ob du es lustig fandst, ich fand es auf jeden Fall lustig. Irgendwie so diese Vorstellung, ich habe drei Jungs und sie verarbeiten Dinge manchmal anders. So. Sie nehmen die viel plastischer. Ne? Und wenn ich jetzt aber so sage, hey, Jesus war von Anfang an dabei, er war das Wort und er wurde Mensch, dann hat er als Mensch selber Aussagen über sich gemacht, während er hier auf der Erde war. Und das genau der Moment, wo wir Konflikte haben und auf Auseinandersetzungen stoßen, weil er hat Aussagen, Jesus hat Aussagen gemacht, die andere Menschen vor den Kopf stoßen könnten. Und ich habe dir zwei dieser Sachen habe ich hier einmal mitgebracht. Und zwar hat Jesus das als erstes über sich selbst behauptet. Er hat behauptet, Gott zu sein. Jesus hat selber behauptet, Gott zu sein. So, er sagt, wir lesen in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Damit meint er Gott, den Vater, den Schöpfer des Universums. Und er sagt, wir sind eins. Herr, jetzt stell dir mal vor, dein Arbeitskollege kommt eines Tages zu dir und sagt, hey, weißt du, ich habe dir eine Sache noch nicht über mich erzählt. Ich habe dir gesagt, ja, dass Gott und ich einen guten Draht so zueinander haben, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Gott und ich, wir sind ganz schön eng miteinander. Und um ehrlich zu sein, hey, Gott und ich sind eins. Ich bin Gott. Dann würde man denken, Alter, ist doch alle, ne? Du bist, ja, alles klar, 112. Bitte komm, schicken Sie einen Notarzt oder gleich jemand aus der Psychiatrie. Wir würden denken, was? So, wenn ein Mensch zu uns kommen würde und sagen würde, ich bin Gott, so das wäre absolut, wir wären wahrscheinlich ganz schön ungläubig und würden sagen, hey, das kann nicht sein. Ja, du traust dir viel zu, aber du spinnst. Und das ist eine ganz heftige Aussage für einen Menschen zu treffen. Und Jesus hat das aber jetzt über sich selber nun mal gesagt. Und wir lesen dann später, so im Verlauf seines Lebens wurde er von einem seiner Freunde verraten, von Judas. Und dann wurde er verhaftet und angeklagt. Die Leute wollten ihm den Prozess machen, weil gerade die religiösen Leiter der damaligen Zeit, sie sind überhaupt nicht mit Jesus klargekommen. Sie haben gesehen, was er getan hat, sie haben gehört, was er gelehrt und gesagt hat. Und sie haben gesagt, hey, diesen Mann müssen wir umbringen. Und sie haben sich so sehr daran gestört, dass er Dinge getan und gesagt hat, die sie gotteslästerlich fanden. Die sie sagen, hey, sie sagen, dieser Typ behauptet, Gott zu sein. Er behauptet, im Namen Gottes all diese Wunder zu tun, all diese Kranken zu heilen und Leute frei zu machen. und wir können den nicht am Leben lassen. Sie wollten ihm an den Kragen. Und dann haben sie ihn angeklagt und sie wollten sicherstellen, dass er diese Aussagen, die er getroffen hat, noch einmal laut, öffentlich vor allen sagt, vor Zeugen. Und dann lesen wir in Matthäus 26, die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat, also die religiöse Elite, die suchten nur nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten. Da sagte der Hohepriester dann zu ihm, so ein bisschen, sie wussten selber nicht mehr weiter. Sie haben versucht, Zeugen zu finden, aber sie konnten nicht mal zwei Leute finden, die übereinstimmende Falschaussagen über Jesus treffen konnten. Und dann wussten sie am Ende nicht weiter und haben quasi die letzte Frage gestellt. So. Und zwar fragte dann der Hohepriester Jesus, hey, ich nehme dich jetzt vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Und dann erwiderte Jesus, ja, es ist, wie du sagst. Jesus behauptete, Gott zu sein und er war dafür bereit, zu dieser Aussage zu stehen, egal wie die Konsequenzen waren. Und das ist schon ein Ding. Das ist etwas, was Menschen heute provoziert. Wenn wir sagen, okay, Jesus war wirklich Gott, aber noch mehr provoziert Leute um uns herum die Behauptung, die Jesus als nächstes trifft. Und zwar behauptete Jesus, der einzige Weg zu sein. Er behauptete, der einzige Weg in den Himmel zu sein, der einzige Weg zu Gott zu sein. Ich glaube, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass jeder Mensch, dass jeder von uns die Ewigkeit, quasi das Leben nach dem Tod, entweder im Himmel bei Gott verbringen wird oder getrennt von Gott, in dem, was die Bibel die Hölle nennt. Und Jesus sagt, hey, ich bin der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen. Ich bin der einzige Weg für dich, in den Himmel zu Gott, dem Vater, zu kommen, da, wo du hingehörst. Und er diskutierte einmal mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden über den Himmel. Und da kündigte er ihnen dann an, hey, ich bereite euch den Weg. Ich gehe voraus und ich bereite euch eine Stätte, ich bereite euch einen Platz, wo ihr zusammen mit mir im Himmel sein werdet. Und dann unterbricht ihn einer seiner Freunde, Thomas, und sagt, hey, du sagst, du gehst uns voraus in den Himmel und du bereitest so einen Platz für uns vor, aber das ist erstmal gar nicht so relevant, sondern mich interessiert gerade viel mehr, hey, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn in den Himmel? Und dann sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und zu Gott, dem Vater, kommt man nur durch mich. Er sagt, hey, wenn ihr mich wirklich kennen würdet, dann wüsstet ihr, dass Gott, der Vater und ich eins sind. Und dann würdet ihr auch Gott, den Vater, kennen. So, und wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr den Weg dahin. Dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Dann brauchst du keine andere Wegbeschreibung. Dann brauchst du kein Navi, sondern vertrau auf mich, weil ich der Weg zu Gott bin und der einzige Weg. Und die Welt um uns herum sagt uns, dass das ziemlich ignorant ist. Wenn wir uns auf dieselbe Aussage stellen wie Jesus und sagen, okay, Jesus ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, es gibt nichts anderes. So, dann sagt sie, wirklich? Nur ein Weg? Hey, das kann doch gar nicht sein. Hey, wenn ich egal wo ich hin will, ich mache das Navi an, es werden mir immer Alternativrouten vorgeschlagen. Es gibt einen Weg, aber dann gibt es halt auch noch andere Wege. Also sei mal nicht so engstirnig. So, es ist okay, wenn du sagst, dass es dein Weg zu Gott ist. Aber es ist nicht okay, wenn du sagst, dass es der einzige Weg zu Gott ist. Und aus dem Grund ist es für uns so wichtig, für uns jetzt, die wir das hören, dass wir über die Aussagen Gottes und des Wortes Gottes Bescheid wissen und auch, was sie für uns bedeuten. Weil das sind absolut radikale Statements. Jesus behauptet, Gott zu sein. Jesus behauptet, der einzige Weg zu Gott zu sein. Und jetzt ist die Frage, okay, wer ist denn Jesus für dich? Weil daran entscheidet sich jetzt alles. Ist er dieser nette Typ, dieser Guru, dieser Lehrer, der irgendwie gemacht hat, dass Leute um ihn herum sich besser fühlen? Hey, wir haben zwar unseren Kalender die letzten 2000 Jahre nach ihm ausgerichtet, aber ist er vielleicht nicht doch einfach nur ein netter Kerl? Ne? Und Jesus stellt seinen Jüngern dieselbe Frage. So, ihm ist es gar nicht so wichtig, was alle anderen heute von ihm denken. Sondern weißt du, was Jesus am wichtigsten ist? Was du von ihm denkst, was du von ihm hältst und was du über ihn glaubst. So, Jesus fragte seine Jünger in Markus, hey, für wen halten mich die Leute? Und dann antworten sie, manche halten mich für Johannes den Täufer, manche für Elia und manche für einen anderen der Propheten. Und dann fragte er seine Leute, und ihr, für wen haltet ihr mich? Weil darum geht es im Grunde genommen. Jesus stellte seinen Jüngern, seinen Freunden die Frage, hey, wer haben die Leute geglaubt, aber was ihn viel mehr interessiert hat und was viel drängender auf seinem Herzen war, hey, was glaubst du, wer ich bin? Was glaubst du von mir? Was hältst du von mir? Glaubst du, dass ich der Christus bin? Glaubst du, dass ich der Messias bin? Glaubst du, dass ich der einzige Weg bin zu Gott, um in den Himmel zu kommen? So, und das ist die Frage, die ich dir heute stellen will. Hey, was glaubst du von Jesus? Was glaubst du, wer er ist und wer er war, wer er heute für dich sein will? C.S. Lewis, ein sehr bekannter Autor und Erweckungsprediger, der hat eine richtig starke Aussage über Jesus getroffen. Er hat gesagt, hey, ein Mensch, der solche Dinge sagt wie Jesus, der war entweder Gottes Sohn oder er war geisteskrank oder er war Schlimmeres. Nur man kann ihn dann, wenn er geisteskrank war, dann muss man ihn einsperren, man kann ihn verachten oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber was man nicht machen kann, ist in so einer gönnerhaften Haltung sagen, ja, Jesus war irgendwie so ein netter, großer Lehrer der Menschheit. Hey, das war nie die Absicht von Jesus. Diese Möglichkeit hat er uns nie offen gelassen. So, entweder müssen wir festhalten, er war der Sohn Gottes und er ist der einzige Weg in den Himmel, oder alles andere ist eine Lüge. Weil dann würde alles zusammenbrechen. Weil Jesus behauptet jetzt diese Dinge und er hat sie wirklich gesagt über sich selbst. Also bleiben uns nur drei Alternativen, wer Jesus wirklich ist. Entweder war Jesus ein Lügner, ne? Wir können sagen, ja, er hat gelebt. Wir haben ganz viele historische Dokumente, die das belegen, und Zeitzeugen und Niederschriften aus vielen verschiedenen Quellen, die belegen, dass er wirklich gelebt hat. Aber Gottes Sohn, der einzige Weg, das stimmt nicht. Dann war er ein Lügner. Oder wir sagen, Jesus war völlig verrückt, er war ein Verrückter. Das ist das Nächste, was bleibt. Er hat absolut verrückte Dinge gesagt. Oder als Drittes müssen wir uns entscheiden, ob er wirklich Gott ist und damit auch Herr. So ein berühmter Professor, Dr. Simon Greenleaf, der für seine Arbeiten über die Herleitung von Beweisen, ein Juraprofessor, und der war zu seiner Zeit die größte Autorität im Bereich Bewertung von Beweisen und Herleitung von Beweisen. Das war einer der beiden Professoren, die juristische Fakultät der Harvard-Universität in Amerika zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Der hat etwas über die Auferstehungsgeschichte von Jesus gesagt, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern dass er auch von den Toten wieder auferstanden ist. Und er sagt, die Auferstehung von Jesus ist durch belegte Tatsachen und Indizien solch ein überwältigender Beweis, dass es jeder intelligenten Jury der Welt gelänge, das Urteil zu fällen, sie ist wahr. Jesus hat gelebt, Jesus ist gestorben, aber es gibt so viele Beweise und so viele eindeutige Indizien dafür, dass er nicht nur tot geblieben ist, sondern es stimmt, was er gesagt hat, dass er Gott war, dass er von den Toten wieder auferstanden ist, dass es jeder Jury gelingen würde, zu sagen, das ist wahr, das ist die Wahrheit. Und wenn das wahr ist, so dann muss Jesus wirklich Gott sein. Weil jetzt ist die Frage, hey, was machen wir damit? Wie gehen wir mit dieser Aussage um? Hey, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Leben? Wie gehen wir mit dieser Information um, dass Jesus tatsächlich Gott ist? Und das ist ja irgendwie schön und gut. Aber was unterscheidet ihn denn irgendwie von anderen Wegen, von anderen sogenannten Göttern? Was macht ihn denn so einzigartig? Und da möchte ich mal eine Stelle aus Philipper 2 vorlesen, in der so deutlich wird, hey, Jesus ist Herr über alles und die größte Autorität und das herrlichste Wesen. Da schreibt nämlich Paulus über ihn, Gott hat Jesus so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm alle auf die Knie werfen. Hey, jeder wird sich vor ihm beugen, egal ob im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde, jedes Wesen wird seine Knie beugen vor Jesus und anerkennen, Jesus, du bist Gott. Dieser Tag wird kommen, dieser Zeitpunkt wird kommen, wo sich die gesamte Schöpfung vor Jesus beugen wird und ihn anbeten wird. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und sie werden damit nämlich Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das heißt, es ist so wichtig zu wissen, dass Jesus Gott ist und damit nicht nur einer von vielen, sondern die höchste Autorität im gesamten Universum. Der mächtigste Name, der größte Herrscher, der größte König, der mächtigste Krieger, der Name, der alles für uns anders macht, der einen riesen Unterschied für uns bedeutet. Trotz dessen, dass Jesus dieser herrliche, wunderbare Gott ist, ist nämlich die gute Nachricht für uns, dass er an unserem Leben, dass er uns über alles liebt und an unserem Leben interessiert ist. So, er lässt uns nicht allein auf der Erde, er lässt uns nicht einfach im Stich. Er herrscht nicht von einer Wolke herab und guckt, wie wir unser Leben meistern, sondern er liebt dich, er liebt mich, er fiebert mit und sein größter Wunsch für ihn ist, dass wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Und der Schlüssel dafür, dass du richtig in einer Beziehung mit Jesus sein kannst, liegt im Wort Erfahrung. Weißt du, weil es geht nicht darum, dass irgendwie dein Kopf heute Morgen gefüllt wird, du all diese Informationen über Jesus bekommst und dann rausgehst und mehr weißt. Das ist nicht Gottes Ziel für dich. Sondern Gottes Ziel für dich ist, dass du in deinem Leben richtig erfährst und erlebst, dass all das wahr ist, was er über sich selber sagt. Dass das, was wir hier machen, einen Sinn und Ziel hat. Und zwar Gott anzubeten, ihn zu preisen und ihn ins Zentrum zu stellen, damit es dir so leicht fällt wie möglich, Gott kennenzulernen und diese Erfahrung zu machen, Jesus gibt es wirklich und er ist an meinem Leben interessiert und will in meinem Leben die Hauptrolle spielen. Weißt du, Gott möchte, dass du ihn kennst und deswegen will er dich die nächsten vier Punkte erfahren lassen, die ich dir mitgebracht habe. Jesus möchte als erstes, dass du seine Kraft erfährst. Er will, dass du seine Kraft erlebst. Er will nicht nur, dass du weißt, dass er mächtig ist, sondern er will, dass du persönlich seine Kraft und seine Eingreifen erlebst. Weißt du, weil du kannst etwas glauben auf der einen Seite, du kannst etwas wissen und auf der anderen Seite kannst du etwas erleben. Du kannst von diesem Wissen zum Erleben kommen, zu dem, dass es Realität wird in deinem Leben. So, und je öfter du sein Eingreifen erlebst, je öfter du merkst, okay, Gott ist wirklich da, er ist an mir interessiert und seine Kraft ist immer noch die gleiche, desto mehr wird aus deinem Glauben eine Gewissheit und eine Zuversicht. Wir haben eine Geschichte von Jesus, wo ein blinder Mann zu ihm kommt und er will geheilt werden. Und Jesus schmiert dann Schlamm auf seine Augen und weist ihn daraufhin dann an, zu gehen und sich die Augen zu waschen. Und als dieser Blinde sich dann den Dreck abwischt, er dachte wahrscheinlich, hey, Jesus ist verrückt. Jesus ist wirklich verrückt. Er hat jetzt irgendwie einfach meine Augen, mich dreckig gemacht. Jetzt muss ich mir das runterwaschen. Und das ist jetzt aber so der Gipfel. Es ist fast wie eine Demütigung. Stell dir mal vor, dass ein Blinder, Jesus kommt und schmiert ihm Matsch in die Augen und sagt, so, und jetzt gehe dich waschen. Und der denkt, okay, dann gehe ich mal. Und dann geht er los, wäscht dich das ab und dann wird er tatsächlich geheilt. Er kann anschließend sehen. Und sein Augenlicht ist auf wunderbare Art und Weise wiederhergestellt. Und jetzt aber kommen die religiösen Leiter, die Pharisäer und die Elite der damaligen Zeit und sie sagt, hey, das kann unmöglich wirklich geschehen sein. Ne, hier haben sich Leute abgesprochen, hier findet eine Verschwörung statt. War dieser Typ wirklich blind oder war das irgendwie ein Trick? Wir müssen seine Eltern fragen und herausfinden, was mit ihm war. Weil Jesus hat das bestimmt so eingefädelt, damit er irgendwie besser dasteht. Und so haben sie ja Nachforschung angestellt und haben versucht herauszufinden, wie um alles in der Welt Jesus dieses Wunder getan hat. Sie haben sich gefragt, wie kann diese Kraft in den Menschen sein? Und dann haben sie seine Eltern befragt und die Eltern haben schlussendlich dann gesagt, ey, hört zu, ihr fragt uns jetzt so oft, fragt unseren Sohn einfach selber. Er kann euch selber am besten erzählen, was passiert ist. Ne? Fragt ihn. Und dann lesen wir, sie wandten sich wieder an den, der blind gewesen war und fragten, wenn du mal die nächste Stelle anklickst, und fragten, hey, was sagst du über ihn? Was sagst du über Jesus? Dich hat er von deiner Krankheit, von deiner Blindheit geheilt. Da haben sie so ein bisschen polemisch gesagt. Und dann erwiderte der Geheilte, hey, wisst ihr, was ihr von ihm haltet? Oder was die Leute von ihm halten, das kann ich gar nicht sagen. Ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht. So, die religiösen Leiter haben Jesus nämlich vorhin Gotteslästerer genannt. Sie haben gesagt, das kann nicht sein, dass durch ihn solche Wunder geschehen. Dann sagt der Mann, hey, ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Ich kann euch nicht viel über ihn sagen, aber eine Sache kann ich euch sagen. Eins weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich kann euch nicht mehr sagen, das ist alles. So, und ich möchte uns so ermutigen, hey, du kannst genau das in deinem Leben erleben. Du kannst erleben, dass dein Leben vorher auf die eine Art und Weise war. Und dann kommt Jesus, er heilt dich, er stellt dich wieder her, er tut ein Wunder in deinem Leben. Und du musst nicht mal alles über Jesus wissen, aber wenn du seine Kraft erlebst und nachher sagen kannst, hey, ich kann euch nicht alles über Jesus sagen, ich weiß nicht alles von ihm, ich kenne nicht die ganze Bibel auswendig. Aber eins weiß, ich habe seine Kraft erlebt. Vorher war mein Leben auf die eine Art und Weise, dann ist Jesus in mein Leben gekommen, ich habe seine Kraft erlebt und jetzt ist mein Leben komplett verändert. So, und ich will dich ermutigen, du darfst dich danach ausstrecken. Du darfst dich heute Morgen danach ausstrecken, genau diese Kraft zu erleben. Egal, was dein Problem ist und sogar egal, wie groß dein Problem ist, sogar je größer deine Not ist, umso mehr will Jesus dir helfen. Umso mehr will er, dass du dich mit deinem ganzen Herzen an ihn wendest, ihm alles bringst und ihm um Hilfe bittest. Weil er will in dein Leben kommen und er will dir seine Kraft beweisen und zeigen, weil er dich liebt. Wisst ihr, ich hab Gottes Kraft und Gottes Eingreifen schon erlebt, schon so oft. Und über einige von diesen Sachen könnte man sagen, ja, David, boah, das war irgendwie so ein krasser Zufall. Das stimmt, das könnte man über einige der Sachen sagen. Aber bei anderen Sachen weiß ich, es gibt kein Argument dagegen, dass sich mein Leben verändert hat. Wenn ihr wüsstet, wie ich vorher drauf war, wie ich früher gelebt habe, was mein Leben so ausgemacht hat und dass ich heute hier stehe, predige über die Liebe Gottes und ein verändertes Leben, das allein ist schon ein Wunder genug und das musst du mir glauben, dass Gott immer noch der gleiche ist, Leben verändert, dass er liebt, dass er verändert und dass seine Kraft immer noch die gleiche ist. Ich glaube, dass Gottes Kraft nicht nur bei körperlichen Dingen, wie hier bei der Heilung des Blinden irgendwie so zu finden ist. Ich glaube nicht nur, dass es Gott nur darum geht, unsere körperlichen Gebrechen wegzunehmen. Das meine ich nicht, wenn ich von Gottes Kraft rede. Sondern das Größte, seine Kraft zeigt sich am größten daran, dass er uns vergibt. Das größte Wunder, was ich erleben durfte und was mich am meisten verändert hat, war nicht, dass ich gebetet habe und von Krankheit geheilt wurde, sondern das größte Wunder war, was ich erleben durfte, dass die Kraft von Jesus meine Sünden vergibt. Und das war genau das, woran sich die religiösen Leiter hier auch so aufgehängt haben. So, sie haben mit Jesus diskutiert und sie haben gesagt, hey, wie kannst du Sünde vergeben? Was machst du dir hier an? Wie kannst du heilen? Weil Sünde vergeben ist das Krasseste von allen. So, wir übersehen das oft, dass Jesus nicht nur geheilt hat, sondern dass er den Menschen vergeben hat. Jesus hat denen vergeben, die gegen ihn waren. Er hat denen vergeben, die ihm Sachen angetan haben. Aber nicht nur denen, sondern er hat alle Sünden und alle Schuld vergeben, die jemals gegen andere Personen gerichtet war. Und das war das, woran sich auch die Pharisäer so gestört haben. Sie haben gesagt, hey, wie kannst du das tun? Weil das kann nur Gott. Das haben sie vorher noch nie gesehen. Hey, die Tatsache, dass ein gerechter, großer, mächtiger Gott, der heilig ist und wunderbar, dass er nicht nur vom Himmel herunterschaut und David und seinen ganzen Mist und seine Fehler und sein Vergehen sieht und sagt, hey, ja, ich heile dich zwar körperlich, aber mit deinem ganzen Fehler, da musst du selber klarkommen, sonst er sagt, hey David, ich vergebe dir. David, ich wasche deine Schuld rein, ich nehme alles weg, weil ich dich liebe. Ich werfe deine ganzen Fehler, deine ganzen Vergehen, alle deine Sünde werfe ich ins tiefste Meer, so weit weg von dir, dass du die Sachen nie wieder erreichen wirst. Ich nehme dich an, ich mache dich neu und ich werde sie nicht mehr anrechnen. Und ihr Lieben, ich will dir sagen, das ist die Kraft von Jesus. Ich weiß nicht, ob du das bereits erfahren hast, aber ich habe so dafür gebetet, dass du das erlebst. Weil darum ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, dass Gottes Kraft in unserem Leben Realität wird. Und das war auch Gottes Wille für seine Kirche. Schaut mal in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da lesen wir, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, also auf uns, auf die, die Jesus nachfolgen, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, sagt Jesus. Hey, wenn ich mit meiner Kraft in dein Leben komme, dann verändere ich alles und dann mache ich dich zu einem Botschafter von dem, was du erlebt hast mit mir. Das ist das, was Jesus uns verheißt. Das ist das Erste. Er will, dass du seine Kraft erlebst. Das Zweite, was wir erfahren können, ist, erfahre seine Gegenwart. Wisst ihr, es gibt keinen richtigen Ersatz für die Gegenwart Gottes. Du kannst das richtige Gebäude haben, du kannst die richtigen Lichter haben, du kannst das richtig nice Beamerbild haben, was 6 Meter breit ist und ein paar Meter hoch und was irgendwie schön aussieht. Aber das ist nicht das, worum es Gott geht. Das ist nicht das Wichtigste. Du kannst die richtigen Bedingungen haben, das richtige Drumherum, das richtige Setting, du kannst alles richtig machen. Aber hey, wenn Gott nicht dabei ist, hey, dann steckst du in großen Schwierigkeiten. So, es gibt keinen Ersatz für die Gegenwart Gottes. Wir hier im Gottesdienst, wir wollen nicht nur das richtige Setting haben, sondern wir strecken uns danach aus, dass Gottes Gegenwart hier erfahrbar wird. Schau mal, was im 1. Korinther steht. Da schreibt Paulus an uns quasi. Hey, stellt euch vor, ihr alle erlebt richtig starke Sachen. Ihr verkündet prophetische Botschaften und ihr habt die Gegenwart Gottes in eurer Mitte. Wenn dann jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, dann macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Und jetzt weiter, durch alles, was er hört und sieht, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen. Seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Und er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten. Er wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Wisst ihr, wenn wir uns danach ausstrecken, dass wir Gottes Gegenwart erleben, dann werden auch Menschen um uns herum das erleben und eine Erfahrung mit Gott machen. Dann werden Menschen Jesus ihr Leben und ihr Herz geben. Und danach sehen wir uns. Hey, dafür beten wir. Dafür beten wir jeden Freitag beim Frühgebet. Dass du nicht nur herkommst und irgendwie einen netten Vormittag erlebst und unterhalten wirst. Dafür beten wir nicht. Sondern wir beten dafür, dass du die Kraft und die Liebe Gottes in deinem Leben erlebst. Und vor allem, dass seine Gegenwart dich verändert. Und Gott sei Dank erleben wir es irgendwie so zum Stück, also so zum Teil auch. Weil wisst ihr, was wir für einen Ruf haben bei den Leuten in dieser Stadt hier in Bielefeld? Hey, wir sind die Gemeinde, wo Leute willkommen geheißen werden, wo man sich irgendwie wohlfühlt, wo man angelächelt wird, wo Leute am sagen, es ist schön, dass du hier bist. Und das ist eine Prägung, ja, das sind ganz viele Leute, die diese Gemeinde hier so wunderbar machen, die begrüßen, die dich anlächeln, selbst durch die Masken durch. Aber wisst ihr, wer der Initiator von all dem ist? Jesus. Die Gegenwart Gottes. So, wenn du hier bist und dich wohlfühlst und willkommen fühlst, hey, dann empfängst du das, was wir von Gott empfangen haben. Die Liebe und die Annahme und dieses Gefühl von, es ist schön, dass du hier bist. Hey, wir freuen uns, dass du da bist. Und wir beten dafür, dass du die Gegenwart Gottes erlebst. Dass du nicht nur einen netten Gottesdienst hast, sondern dass du verändert wirst in deinem Herzen. Und wir als ganz Gemeinde machen uns immer wieder so davon abhängig. Weil es ist besser, die Gegenwart Gottes zu haben und mit ihm zu gehen, als zu gehen, ohne sie zu haben. Mose sagt das auch. Schaut, was Mose sagt. Hey, wenn du nicht mitgehst, Herr, dann wäre es besser, du ließest uns hier bleiben. Ich bete es auch. Herr, wenn du nicht mitgehst, dann will ich nicht gehen. Ich will heute nicht zur Arbeit gehen ohne dich, ohne deine Gegenwart. Ich will nicht auf dieses Date gehen ohne deine Gegenwart. Ich will nichts tun ohne dich, dass du mich nicht leitest. Weil wir darauf angewiesen sind, dass die Gegenwart des lebendigen Gottes mit uns ist. Und Gott möge uns so davor bewahren, dass wir uns jemals irgendwie so dahin entwickeln, dass wir sagen, hey, wir gehen um jeden Preis unseren eigenen Weg. Und Gott ist schon vor 3 Ausfahrten einen anderen Weg gegangen. Sondern wir wollen immer wieder sagen, Gott, leite du mich, lenke du mich in meine Entscheidungen, lenke du uns in dem, was wir tun. Und wir wollen die Gegenwart Gottes in unserer Mitte haben. Hey, das dritte ist, erfahre seinen Frieden. Jesus möchte, dass du seinen Frieden erlebst. Und das ist eine der wunderbarsten Sachen überhaupt. Jesus verheißt uns nicht, dass unser Leben einfacher wird mit ihm, dass es einfach nur leicht wird, er sagt nicht, dass wir, sobald wir ihm unser Leben geben und sagen, Jesus, sei du das Zentrum von meinem Leben, dass es dann irgendwie so ein Selbstläufer wird, sondern das Leben hat weiterhin Herausforderungen. Das ist manchmal schwer, aber was uns sicher und zuversichtlich bleiben lässt, ist in seinem Frieden geborgen zu sein. In Johannes 14, da sagt Jesus selber, hey, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Und zwar ist das ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und deswegen lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch auch nicht entmutigen. Er sagt, hey, es werden Probleme kommen, es werden Herausforderungen kommen. Und ich gebe euch dagegen kein Gegengift, keine einfachen drei Punkte, die ihr befolgen müsst, dann wird alles wieder gut. Ich gebe euch kein Mantra oder keine Haltung, die ihr einnehmen müsst, keine körperlichen Sachen. Nichts, was ihr von euch heraus tun müsst, damit ihr meinen Frieden empfangt, sondern ich gebe euch meinen Frieden, weil ich euch liebe. So, und zwar in jeder Situation. So, dann kannst du zuversichtlich bleiben. Und zwar in jeder Herausforderung. Egal, ob da finanzielle Sorgen sind in deinem Leben, in Krankheit, in Beziehungsproblemen. Jesus will dir Frieden schenken. Ist es einfach? Hey, auf gar keinen Fall. Trauern wir manchmal? Absolut. Weinen wir manchmal und sind am Boden zerstört, weil das Leben manchmal ganz schön herausfordernd ist? Ja. Aber da ist ein Frieden, der unser Herz bewahrt und der manchmal auch gar keinen Sinn macht. Du erlebst Dinge, die dich eigentlich aus der Bahn werfen sollten, die dich richtig umhauen sollten. Aber dann erlebst du die Gnade und den Frieden Gottes wie eine Flut, die über dich kommt und dich einhüllt und schützt und ruhig macht. Weißt du, wenn du den Frieden erfährst, den Jesus dir anbietet, dann brauchst du keine Angst zu haben, dann musst du dich nicht fürchten. Weder in Konflikten, noch in Kämpfen, noch in deinen Herausforderungen. So, ich ermutige dich, so gerade in deine Herausforderung vielleicht, dir kurz Zeit zu nehmen und zu beten. Jesus, komm und erfüll du mein Herz mit deinem Frieden. Erfüll du mein Herz und leite du mich mit deinem Frieden. So, weil wenn du Gott suchst, dann wird das den Frieden Gottes in dein Herz bringen, dich ruhig machen und sicher machen. Und das ergibt manchmal auch keinen Sinn, wie du mitten in diesem Kampf, mitten in der Herausforderung, mitten im Sturm oder in der Anfechtung dieser schwierigen Situation bist und trotzdem Frieden hast. Es ergibt keinen Sinn. Aber bei Jesus ergeben nicht immer alle Sachen Sinn. Hauptsache, sein Friede bewahrt unser Herz. Also wir können seine Kraft erfahren, wir können seine Gegenwart erfahren, wir können seinen Frieden erfahren, der alles Verstehen übersteigt. Aber nur, das alles können wir nur erfahren, wenn wir das Nächste erleben. Und zwar, erfahre seine Rettung. Erfahre seine Rettung. Weißt du, Jesus ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg zu Gott. Jesus ist die Wahrheit und er ist auch das Leben. Es gibt keinen anderen außer ihm. Und jetzt, tausende Jahre später, sind wir immer noch der gleichen Meinung. Wir sind der Meinung, Jesus ist der einzige Weg und der einzige Weg, der uns zufrieden macht und ankommen lässt bei Gott. So, vielleicht bist du gerade hier und du kennst Gott nicht. Vielleicht bist du hier und du hast keine Beziehung zu ihm. Aber was Jesus dir anbieten will, ist, dass du dein Herz aufmachst und dass er in dein Leben kommt mit seiner ganzen Kraft. Dass er kommt und dass er dich rettet. Dass er kommt und dass er all die Dinge, die dich jetzt von ihm trennen, dass er die wegnimmt und du Frieden mit Gott in deinem Leben hast. Und dass du dann seine Kraft erlebst, dass du dann Wunder erlebst, dass du dann seine Gegenwart neu oder vielleicht zum ersten Mal erlebst. Und dass du dann noch den Frieden erlebst, der über höher ist als jeder Verstand und alles andere, was die Welt uns anbieten kann. Herr, wenn du diesen Schritt vielleicht heute auf Jesus zugehen willst, dann will ich dir gleich ein Gebet vorbeten und dich so ermutigen, das laut nachzubeten. Ich will uns einmal als Ekklesia bitten, dass wir alle unsere Augen schließen, weil das ist so ein ganz persönlicher Moment. Das ist so ein Moment, in dem wir Gott sagen, Gott, bitte komm mein Leben, bitte vergib mir meine Schuld und mach alle Dinge neu. Und jeder Einzelne von uns kann diese Entscheidung treffen. Und um es den Leuten leicht zu machen, die es vielleicht heute zum ersten Mal mitbeten möchten, will ich uns als Ekklesia bitten, dass wir alle laut zusammen beten. Und zwar würde ich einmal beten, hey Jesus Christus, bitte komm nun in mein Leben. Ich erkenne, dass ich dich brauche, weil du meine Schuld vergeben willst. Du willst alles ausräumen, was mich von Gott trennt. Und du willst mir vergeben und mir neues Leben schenken. Und ich will die Vergebung annehmen. Ich will deine Liebe annehmen. Und ich will deinen Frieden erfahren. Komm neu in mein Herz und erfülle mich. Leite du mich. Ich will dir nachfolgen bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, und wenn du das gerade vielleicht zum ersten Mal gebetet hast, dann kann ich dich so richtig beglückwünschen. Und liebe Ekklesia, lass uns mal all den Leuten, die es zum ersten Mal gebetet haben, einen riesigen, fetten Applaus geben.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ekklesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.